Grüß Gott und einen wunderschönen guten Morgen. Ich bedanke mich für die Einladung, hier im Gottesdienst auch noch sprechen zu dürfen, nachdem wir unseren ersten Bibelstudientag gestern abgefeiert haben mit einem schönen intensiven Programm. Bin ich noch gebeten worden, den Gottesdienst anzuhängen am Sonntag, und ich habe mir gedacht, ich möchte unter der Überschrift "Euer Herz erschrecke nicht" ein paar Gedanken vermitteln, die mir in der Schrift klar geworden sind, die mich immer wieder persönlich bewegen, erreichen und trösten. Und ehe wir in das einsteigen, möchte ich beten. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt für deine Gegenwart mitten unter uns, aber auch in unserem Leben, im Herzen. Wir danken, dass du durch deinen Geist selber das Wort übersetzen möchtest, sodass wir es fassen können, dass es uns prägt und verändert. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in deinem Sohn uns dein Bild so klar vor Augen gestellt hast. Und dass wir ihn sehen und kennen im Wort und dadurch auch wissen, wer du bist. Und so schenk jetzt Gnade zum Reden, zum Hören. Danke für deine Gegenwart, danke für dein Wort. Amen. Euer Herz erschrecke nicht. Getrost leben in Zeiten, die Unsicherheiten und Ungewissheiten en masse bereithalten. Es gibt für mich eine Begebenheit im Leben Jesu, die mir unglaublich ans Herz gewachsen ist, und das ist diese Zeit, die Jesus am letzten Abend mit seinen Jüngern verbringt. Es ist ja atmosphärisch schon so dicht. Jeder kann mit Händen greifen. Es liegt etwas in der Luft. Das wird die Dinge für allemal verändern. Zum Guten, zum Schlechten, wer weiß es. Viel Bangigkeit, viel Unsicherheit. Die Kreise um Jesus, die haben sich immer enger zusammengezogen. Die Volksmassen sind längst verschwunden. Er ist mit seinen Jüngern allein jetzt an diesem Mahl, in diesem Saal. Und es ist eigentlich fast nur ein Stück Etikette und Höflichkeit, dass man die ganze Bagage nicht vorher schon abkassiert hat. Man will noch ein richtiges Verfahren. Und so sitzen sie zusammen, beklommen, nicht sicher, was kommt jetzt? Oder komme ich da noch irgendwie raus aus der Kiste? Und der Einzige, den es wirklich betrifft, der bald an ein Kreuz gehen würde und sehr bald einen furchtbaren Tod sterben würde, der selber genügend Gründe gehabt hätte, mit sich beschäftigt zu sein und selber trostbedürftig zu sein, der selber eine Schulter gebraucht hätte, wo er sich anlehnen könnte, der ist an dem Abend völlig und total komplett zugewandt zu den Jüngern, beantwortet ihre Fragen, lässt den Johannes, den Jünger, den Jüngsten noch an seiner Schulter sich ausruhen, gibt ihm einen Arm. Er ist der, der tröstet, obwohl er selber Trost gebraucht hätte. Er ist der, der das Blut in den Adern gefroren haben müsste, aber er ist der, der zulässt, dass man sich an ihn lehnt. Er hat gute Worte, er wendet sich zu, hat noch etwas zu sagen. Ist noch einmal ganz die Liebe, die er ihnen die ganze Zeit über gezeigt hat. Und an diesem Abend hat er eine Trostbotschaft für die Jünger, die wahrscheinlich zum Größten gehört, was wir überhaupt in der Welt jemals gehört haben. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Denn wo ich hingehe, den Weg, den wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. sagt zu ihm Philippus, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Euer Herz, erschrecke nicht. Dieses Wort ist im Griechischen eines der stärksten und der dramatischsten Worte überhaupt, die die griechische Sprache kennt. Dieses Wort, das heißt nichts anderes als mit oder ohne Anlass, mit oder ohne Grund in eine furchtbare Panik verfallen, verwirrt sein, verstört sein. Tarasso, das ist so ein, klingt auch schon so, das ist ein Wort, das, da fährt einem der Schreck in die Glieder, lähmt einen, bringt einen seelischen Super-GAU hervor, bringt einen zum Absturz, man ist völlig von der Rolle, weiß nicht mehr, was als nächstes kommt und wie man damit umgehen und darauf reagieren soll. Und da sagt Jesus, erschreckt nicht. Das muss euch nicht widerfahren, so diese Angst, diese Panik, dieser Krampf in den Eingeweiden. Warum? Nun, Jesus hat für die Jünger eine dreifache gute Botschaft, auch an diesem Abend. Warum man nicht erschrecken muss, warum man nicht ausflippen muss. Das Erste, was er ihnen sagt, ist, euer Herz muss nicht mehr erschrecken, wenn ihr an Gott denkt. Das war ja so eines der Dinge, die an diesem Abend in der Luft lagen. Sie ahnten, die Sache geht zu Ende, das Gastspiel Gottes auf Erden ist vorbei. Er würde gehen oder genommen werden. Und dann bleiben sie allein mit dem Gott, wie sie ihn zum Teil aus ihrer Religion kannten oder wie ihnen das halt so gezeigt und beigebracht worden war. Und dieser Gott, der war ausgesprochen problematisch, der war wirklich auch streng und viele der liebenswerten Züge Gottes, die das Judentum auch kannte aus der Tora, die waren zurückgetreten und sie hatten Gott von da an, von Kindesbeinen an fast nur noch erlebt, als fordernden, als streng, als gerecht, dem man etwas bieten muss, ein Gott, vor dem man etwas leisten muss, ein Gott, vor dem man etwas darstellen muss. So haben sie Gott kennengelernt. Und selbst dann ist man noch nicht sicher, ob er es wirklich gut mit einem meint. Und Jesus hat etwas anderes verkündigt und vermittelt. Er hat ihnen gesagt, Leute, ihr müsst nicht erschrecken, denn von nun an wisst ihr genau, wie Gott ist. Ja, die Frage ist, wie ist denn Gott? Die Antwort ist denkbar einfach. Wie Jesus. Wie ist denn der Vater? Wie der Sohn. Das ist ja gemeint damit, dass Jesus der Sohn ist, weil er quasi dem Vater aus dem Gesicht gerissen ist. Darum ist er ja gekommen als Sohn. Leute, die irgendwelche Stimmen verkündigen, die Botschaften bringen, die hat die ganze Weltgeschichte gehabt. Das einzige, erste und einzige Mal, wo jemand in dieser Welt auftritt und sagt, Leute, ich sage euch, wie der Vater ist. Ich zeig's euch. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Das erste Mal, wo Gewissheit ist über Wesen und Charakter des Vaters. Das erste und einzige Mal, Jesus. Und wenn ihr ganz genau wissen wollt, wie weit dieser Vater geht in seiner Liebe, für euch, in seiner Zuwendung. In ein paar Stunden werdet ihr es sehen, mit eigenen Augen. An einem Kreuz erfüllt, von diesem Kreuz herunter die Botschaft, die sagt, so weit geht Gott für dich, so sehr liebt er dich, so sehr lässt er sich behandeln, so sehr lässt er seinen Leib zerreißen, um mit diesem zerrissenen Leib gleichzeitig den Vorhang im Tempel aufzureißen, damit wieder Zugang ist hinein ins Allerheiligste. Nein, Gott nicht länger fern, Gott nicht länger fremd, Gott nicht länger Feind, nicht länger abweisend, nicht länger unerkennbar. Gott einfach offen, zugänglich. Und in Jesus wissen sie, wer er ist und wie weit er geht. Und dass Gott niemals irgendetwas davon zurücknehmen wird, sondern es wird bleiben, so wie Jesus das auch dann mal gesagt hat, ich und der Vater sind eins, der Vater hat euch mir gegeben, niemand wird euch jemals aus der Hand des Vaters reißen können und so weiter und so weiter. Euer Herz braucht nicht mehr erschrecken, wenn es an Gott denkt. Es ist alles gut. Und ich tue jetzt nur noch die Dinge, die notwendig sind, um darauf das Siegel zu legen. Habt keine Angst vor Gott. Er ist euch zugewandt. Und hört nicht auf die Stimmen, die heute wieder laut werden. Gott kann ja heute wieder alles sein. Und jeder leistet seinen Beitrag. Und dann kommen wieder Gottesbilder zu uns, wo ein Gott auch hergeht und es sich zur größten Ehre anrechnet, möglichst viele Kämpfer und Märtyrer zu rekrutieren. Dass Gott wieder jemand wird, der ein Schlechter ist. Und so weiter. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott. Glaubt an mich und von nun an kennt ihr ihn und jetzt habt ihr ihn gesehen. Und wenn in ein paar Stunden passiert, was geschehen wird, dann wisst ihr, wie sehr Gott liebt und wie weit er geht. Das Zweite ist, wir müssen nicht mehr erschrecken, wenn wir an unser eigenes Herz denken. Das goldene Wiener Herz, ich muss jetzt aufpassen natürlich, gell? Bin ja hier auf fremdem Gebiet. Aber unser Herz ist nicht so goldig. Gell? Ich will jetzt nicht über österreichische Mentalität anfangen. Wir sind schon spannende Leute. Aber die Jünger kannten das Gleiche und die Schrift kennt es auch. Die Schrift kann sagen, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 1. Mose 8, Vers 21. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Es ist eigentlich vom Urtext her unheilbar schwach, eine hoffnungslose Angelegenheit. Jeremia 17, Vers 9 und Markus 7, 21 bis 23, da hat Jesus eine ganze Liste von dem, wo er sagt, aus dem Herzen, von innen heraus, aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, oh. Eine ganze schwarze Liste. Und das ist nicht die Lust am Negativen, sondern das ist einfach der Sinn für Realität. Unser Herz ist auch eine abgründige Größe. Leider. Und aus unserem Herzen kommen alle möglichen Dinge. Und weil die Jünger im Grunde mit diesem Befund vertraut sind, und weil sie es als Realität in ihrem Leben x-fach erfahren haben, sagt er, gute Nachricht. Ihr müsst nicht mehr erschrecken, wenn ihr an euch selber denkt. Ihr müsst nicht mehr erschrocken sein, wenn ihr wahrnehmt und es euch bewusst wird, wozu ihr eigentlich fähig seid. Man braucht ja nur diese letzten Tage und Stunden ein bisschen Revue passieren lassen. Ein Petrus, der würde Jesus dreimal verleugnen. Judas würde ihn verraten. Sie selber davonlaufen, sich verbergen. Und selbst an diesem Abend hat der Abend ja mit einer spannenden Sache begonnen. Jesus hat ihnen die Füße gewaschen, versteht ihr? Jesus war ja derjenige gewesen, der vor ihnen vor wenigen Tagen noch verklärt erschienen war. Und dem sie gesagt haben, von Gott gehört, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Jesus hatte sich bekannt gemacht und aufgedeckt, wer er war. Er war eben nicht nur der Zimmermann aus Nazareth, sondern er war wirklich der Sohn. Und war für einen Moment mit der Herrlichkeit umkleidet und umgeben gewesen, wie sie ihm wirklich zustand. man wusste um diese Dinge. Aber beim letzten Mal lässt man es ohne Zögern zu, dass Jesus sich niederkniet und an ihnen den Dienst eines Sklaven tut, bei dieser Fußwaschung. Ne? Also jeder Hindu-Gott bekommt sein tägliches Bad. Und bei den Ägyptern war es genauso. Da wurden die Götter auch im Nil gebadet. Und jetzt, wo Gott wirklich da ist, lassen sie sich von ihm bedienen. Petrus ist sicher ein bisschen flotter unterwegs zu dem Thema und begreift schneller, was sich hier eigentlich abspielt. Aber Jesus winkt ab und sagt, lass gut sein. Ich wasche dich, denn wenn ich dir nicht tun darf, was ich gerade an dir tue, dann haben wir zwei keine Gemeinschaft. Also setz dich hin und lass es zu, dass ich dir das Elend abwasche. Und Petrus, du brauchst nicht erschrecken. Die nächsten Tage werden noch genügend Momente bereithalten für dich, wo du merkst in deinem Herzen, da ist nichts Gutes. Wo du merkst in deinem Herzen, das sind keine edlen Regungen. Du wirst mich verraten, verleugnen, nicht kennen, wegrennen. Und Satan hat gesagt, er würde dich sichten wie die anderen, wie den Weizen. Er würde aufdecken, dass da nichts dran ist. Er würde zeigen, dass du ein hoffnungsloser Fall bist. Selbst in deinen besten, ehrlichsten Momenten. Aber weißt du was, Petrus? Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, dann geh hin und stärke die Brüder. So ist das, Petrus. Mit dir ist nichts los. Let's face it. Aber ich sorge dafür, dass dein Glaube nicht aufhören wird. Und wenn du dich eins bekehrst, das heißt, wenn du eins ist, dass bei dir nichts los ist und mit dir nichts läuft, aber wenn du verstanden hast, dass du mich hast und brauchst, und wenn du das endlich verinnerlicht hast, dich einmal bekehrt hast zu dem Einzigen, der an dir die Gutheit ist, die du bräuchtest, wenn du das einmal mitgeschnitten hast, dann erklärst du den Brüdern auch. Aber Petrus, fürchte dich nicht. Ich bete für dich, ich trete für dich ein. Dein Herz muss nicht erschrecken, wenn du an dich denkst. Und noch was, Petrus, dein Herz muss auch nicht erschrecken bei der Gelegenheit, wenn du zu dem Gedanken kommst, ändert sich noch etwas bei mir oder bleibt das so? Und auch da hat Jesus an diesem letzten Abend eine unglaubliche Botschaft. Nein, es besteht die echte Hoffnung und Chance. Ich bin drauf und dran, etwas zu verändern in dieser Welt. Das hat die Welt noch nie gesehen. Wisst ihr, was passieren wird? Nach dem Kreuz, nach der Auferstehung, zu Pfingsten danach, werden der Vater, ich und der Geist kommen und bei euch Wohnung nehmen. Wir ziehen bei euch ein. Ihr kriegt eine WG ins Haus. Habt ihr euch das mal erlebt? Das ist ja lustig in Johannes 14, du liest den Text und sagst, ja, wer kommt denn jetzt eigentlich? Er sagt, es ist ja völlig egal, wir kommen. Stell schon mal einen Sekt kalt, es gibt was zu feiern. Denn wenn wir kommen, dann ziehen wir ein und dann gestalten wir dieses Leben, dieses Haus um. Es bleibt eben nichts, wie es war, Petrus. Wir werden die Sache von Grund auf fröhlich verändern. Und wir kommen bleibend, wir sind Dauermieter in einem unkündbaren Mietverhältnis. Der Tröster wird bei euch sein ewiglich, denn der einzige Trost, den ihr wirklich braucht, ist wir selber. Der Vater, ich, der Geist. Nur wenn ich komme, wenn der Geist kommt, wenn der Vater da ist, nur wenn wir da sind, wird etwas anders. Denn die entscheidende Lektion ist, nur ich in euch schaffe eine Veränderung. Solange ich vor euch bin, ist noch nichts gewonnen. Dann seht ihr nur, wie es sein sollte. Erst wenn ich in euch bin, ändern sich die Dinge. 3 Jahre mit Jesus haben nichts verändert. Übrigens, 30 Jahre mit Jesus werden nichts verändern. Aber die erste Stunde, wo du Jesus in dir hast, ist der Anfang einer Veränderung, die nie zu einem Ende kommen wird. Es geht nicht darum, ihn vor sich zu haben. Es geht immer darum, ihn in sich zu haben. Darum sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Wir ziehen ein, wir nehmen Platz. Wir stürmen die Bude. Das Pfingsten, ne? Da geht es ja auch mit Brausen was her. Ne? Ist ja nicht so erhaben gewesen. Gott stürmt die Bude und zieht ein und lässt sich nicht mehr vertreiben. Ein drittes, euer Herz erschrecke nicht, wenn ihr an die Zukunft denkt. Und ihr braucht jetzt keine Angst haben. Es ist zwar Advent, und es ist manchmal, glaube ich, am ersten Advent in den evangelischen Landeskirchen üblich, da auch über das zweite Kommen Jesu zu reden, aber mache ich jetzt nicht groß. Nur ich sage es euch ganz ehrlich, die Zukunft wird nicht wahnsinnig rosig. Wir sind zwar immer noch in Österreich auf einer Insel der Seligen, es könnte eigentlich so schön sein, ein goldenes Wiener Herz und das wohnt auf einer Insel der Seligen. Wir haben schon jede Menge Schmarrn und Gugelhupf beieinander. Aber es wird schwierig. Und ich nenne nur zwei, drei Eckdaten. Und wer irgendwann darüber anfängt nachzudenken, dem wird's mulmig. Wir sind mittendrin und die Entwicklung ist unumkehrbar in einer demografischen Veränderung, die man nur mit einem Begriff beschreiben kann. Desaster. Und das heißt leere Kindergärten und volle Altersheime. Und es ist noch nicht ausgemacht, dass die Zuwanderer wirklich die Pflegeaufgaben übernehmen, die wir ihnen zugedacht haben. Das ist nicht Schwarzmalerei, man muss nur ein bisschen lesen und rechnen können. Ressourcenmangel. Unser Problem ist ja, dass die Dinge langsam gehen. Wie der Frosch im Topf, ne? Der dann verkocht, weil er das Steigen der Temperatur nicht gemerkt hatte. Wenn der gemerkt hätte von Anfang an, wie heiß die Geschichte ist, dann hätte er nur so eine Flosse reingesteckt und wäre gar nicht eingestiegen. Aber so sitzt man drin und schmort sich buchstäblich zu Tode, nimmt die Veränderungen nicht wahr, verdrängt sie. Aber es geht sehr vieles zur Neige. Klimavorrat, sorry, es tut mir leid. Und Energie wird ein Problem. Und Finanzen werden ein Problem. Und moralische Ressourcen erst recht. Wir sind ja so lange ganz nett, solange es nicht ans Eingemachte geht. Ich möchte nicht meinen Charakter testen, wenn im Supermarkt die Regale leer werden. Ich traue mir da nicht über den Weg, jetzt von mir aus. Da hoffe ich nur, dass Christus mich hält. Unsere moralischen Ressourcen sind nicht in dem Maß gewachsen wie unser Wohlstand. So, Klammer zu. Die Dinge sind beklemmend. Ja, und spätestens seit letztem Herbst, 2015, wissen wir, wir haben ein Epochenthema, das uns nie wieder verlassen wird. Nie wieder. Flüchtlinge, Zuwanderung. Und sagt es nicht, ich bin in irgendeiner falschen Ecke angesiedelt politisch, das ist Realität. Und wir werden damit umzugehen haben. Aber es wird nicht mehr aufhören, ich verlasse euch drauf. Europa ist die einzige Ecke auf dieser Welt, wo es einigermaßen vernünftig zugeht. Nach Amerika müssen sie schwimmen, also kommt das alles hierher. Wir sind, was Wirtschaft und Dinge angeht, das gelobte Land. Und sie werden hierher kommen. Das ist nicht anders zu sehen. So, Klammer zu und Ende. Wir werden uns immer fragen müssen, unser Platz als Christen da drin. Und das müsst ihr gut überlegen. Ist unsere Aufgabe Rettung des Abendlandes? und ich gebe es euch gerne am Ausgang schriftlich. Nein. Die Welt ist ein bisschen größer als Europa. Jesus hat noch ganz andere Baustellen. Und wir hatten alle Chancen in Europa. Und wir haben sie nicht genutzt oder verworfen. Albitz, Rektor Albitz, vor vielen Jahren, noch Rektor in Cresciano, war auf dem Kongress in Manila, Nachfolgekongress von Lausanne. Wir hatten ihn als Gastsprecher bei uns im Schloss und haben uns ein bisschen unterhalten mit ihm, auch über den Kongress. Und er hat in einer Bibel habe ich gesagt, die ganze Zeit beim Kongress hat er ein mulmiges Gefühl gehabt. Irgendwas stimmt nicht. Im Flieger zu Hause ist ihm eingefallen. Super Referate, tolle Bibelarbeiten, Statements, Prognosen, Perspektiven bei diesem Evangelisationskongress, wo die Top-Leute der Welt zusammenkamen. Europa kam kein einziges Mal vor. Trotzdem würde ich sagen, wir haben noch eine Aufgabe. Aber es ist nicht die Rettung von Europa. Die einzige Aufgabe, die wir haben, ist, dass wir wie die ersten Christen in der Apostelgeschichte, auch wenn es eng wird, auch wenn die Komfortzone beendet ist, auch wenn man zunehmend merkt, ich lebe als Fremdkörper in diesem Land und in diesem Kontinent. Wir sind nur noch Fremdkörper hier. Wir haben keine vernünftige Presse mehr. Und in Österreich gibt es längst mehr Muslime als wir Evangelikale und evangelische Christen zusammen. Komfortzone, aus, es ist vorbei. Die einzige Aufgabe, die wir noch haben, ist, wie die Leute in der Apostelgeschichte, nachdem sie rausgeschmissen worden waren, vertrieben worden waren, verstoßen worden waren, sind sie rausgegangen und haben gesagt, so, wo ist der Nächste, dem ich von Jesus erzählen kann? Lest mal Apostelgeschichte 8, Vers 4. Die nun zerstreut waren, die zogen umher und haben sich überall verteilt und bezeugten das Evangelium. Verkündigten, missionierten und bezeugten. Das ist für mich der Hammer. Alles verloren, vertrieben, versteht ihr? Wohnung weg, Auto, Bausparer, vielleicht noch ein bisschen Geld im Strumpf. Und vertrieben und zerstreut, entwurzelt. Da ist man ja heute normalerweise traumatisiert, wenn man sowas durchmacht. Wir brauchen Therapeuten. Die gehen weg und sagen, okay, wo sind die nächsten Leute, denen wir das Evangelium bezeugen können? Das ist für mich Format. Und das ist für mich das Zeugnis für ein verwandeltes Herz, dass Leute gemerkt haben, Herr Jesus, wenn du da bist, dann gibt's nichts Wichtigeres als dich selber und dann möchte ich dich verkündigen und dich bezeugen. Das ist die einzige Aufgabe, die ich an dieser Welt eigentlich habe. Ich habe keinen Kulturauftrag. Dass sich als Ergebnis des Evangeliums dann Kirche gebildet hat und ganz viel Kultur entstanden ist und wir Gewaltiges geleistet haben, das kannst du alles in den Fußnoten zum Sendungsauftrag unterbringen. Aber nur in den Fußnoten. Unsere Sendung ist nicht Kultur. Unsere Sendung ist Verkündigung des Evangeliums. Und irgendjemand hat gestern gesagt, so nebenbei am Rande, dass wieder draußen ein paar Leute angesprochen wurden, Büchern oder was bekommen haben, Evangelium gehört an den Mann gebracht. Das ist die Zeit, sagt Jesus, bis dahin, wenn ich komme, um euch dann abzuholen. Denn das ist das Schöne, was er sagt, Leute, keine Angst. Auch wenn dieser Globus noch schwierig werden sollte und Europa ein bisschen überfüllt daherkommen sollte, wenn es eng wird für euch, wenn ihr verfolgt seid, Fremdlinge, Pilger, übrigens, wir waren nie etwas anderes von Jesus her definiert, ist das klar? Es war uns nie verheißen, dass wir uns fröhlich etablieren sollen und tolle Häuser und Paläste kriegen werden als Kirchen und Gemeinden. Das war nie seine Verheißung. Er sagt, geht, nicht sitzt. Und wenn ihr euch sammelt, dann dürft ihr euch in der Sammlung vorbereiten auf die Sendung. Die Sammlung dient der Sendung. Und wenn die Sammlung nicht der Sendung dient, verkommt die Sammlung zur Sitzung. Und jede Sitzung produziert Satzung. Das ist Papier. Und es ist einfach so. Sitzungen schaffen breite Hintern und schwache Beine. Nein, sagt Jesus, geht. Und bis dahin, wenn ich es für richtig halte oder der Vater, dann dürft ihr wissen, inzwischen bereite ich euch die Wohnung im Himmel. Der ist schon toll, ne? Wir richten uns auf Erden häuslich ein und haben so eine Angst, etwas in diesem Leben zu verlieren, dass wir überhaupt nicht hören, dass Jesus sagt, ich baue euch im Himmel eine Wohnung. Was, hier genügt euch ein Zelt. Du kannst ein Taschentuch aufspannen. Für Erde kriegst du nicht mehr. Der Menschensohn hat ja auch nicht einmal einen Stein, wo er seinen Kopf drauflegen könnte. Wir müssen wieder Bibel lesen lernen, dann wird es richtig spannend, gell? Da relativieren sich schon ein paar Dinge. Wir sind auf Erden hier etabliert und glauben nicht an den Himmel. Jesus sagt, es ist genau umgekehrt. Ich glaube an den Himmel, denn ich bin schon die längste Zeit dort. Bau euch die Wohnungen und hier seid ihr bitte unterwegs mit leichtem Gepäck. Hier lebt ihr einfach, hier lebt ihr Sendung. Hier sucht ihr euch den Nächsten, dem ihr das Evangelium erzählen könnt. Denn mit diesen Leuten wird der Himmel bevölkert. Und das Einzige, was bleibt in dieser Welt, sind die Leute, die ihr für Christus gewonnen habt. Die werdet ihr mitbringen. Der Rest verrottet. Ja. Aber keine Angst, ich baue euch einen Platz. Und wisst ihr was? Es wird ein richtig schönes Zuhause sein. Nein, kein Schloss, kein Fürstenpalast. Mauern auf Schloss Klaus sind zwar sehr dick, aber es sind auch furchtbare Räumerhöhlen, diese Räume da. Räume und Räume, das hängt bei uns sehr eng zusammen am Schluss. Nein, ich baue euch ein Wohnhaus, eine Gemeinschaftswohnung, Haus im Orient, Versammlungsraum, Gemeinschaftsraum, einzelne Räume drüber, drunter, nebenbei, jeder wird Platz haben. Wenn er seine Ruhe haben will, kann er seine Ruhe haben. Wenn er beim Vater am Schoß sitzen will, kann er auch kommen. Herrliche Bilder. Ich baue euch eine Wohnung, ich warte auf euch, ich freue mich, wenn ich euch abholen kann. Übrigens, ja, by the way, wenn ich mit dieser Wohnung fertig bin und wenn der Vater sagt, jetzt ist es Zeit und wenn er sagt, die Ernte ist eingebracht, es ist nichts mehr zu holen, wenn das soweit ist und wir wiederkommen, sagt Jesus, dann werden wir kommen und ich werde euch persönlich abholen. Ich schicke nicht irgendeinen Lakaien, um euch zu mir nach Hause zu bringen, sondern ich komme selber und hole euch persönlich ab und dann treffen wir uns in der Luft oder irgendwo in der Höhe und dann ziehen wir zu Hause ein. Euer Herz erschrecke nicht. Es kommt ein gutes Ende. Das Beste kommt noch. Aber ich werde euch nicht versprechen, dass es bis dahin auf Erden unbedingt ein Spaziergang sein muss. Ich will nichts herbeireden, aber wir müssen uns einfach darauf einstellen. Womöglich geht die Zeit in der Komfortzone für uns als Christen endgültig zu Ende. Und vielleicht bringt uns das dahin, dass wir uns wieder darauf besinnen, wir haben einen Auftrag, solange noch jemand draußen ist, solange noch jemand verloren ist, ist die Arbeit nicht beendet. Aber Herz, erschrecke nicht. Es nimmt ein gutes Ende, wenn ich komme, euch zu holen. Und bis dahin bin ich bereit, euch zu bewahren. Bis dahin bin ich bereit, euer Leben, eure Kraft zu sein. Bis dahin bin ich auch bereit, in euer Herz das Bild vom Vater einzuzeichnen, wie er wirklich ist. Von nun an könnt ihr getrost und gelassen sein. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass deine Botschaft eine Trostbotschaft ist und nicht läppisch ist, sondern kraftvoll. Und dass du mit deinem Trost meinst, uns aufzurichten, Perspektive zu geben, Luft zum Atmen zu verschaffen. Und vor allem, dass du mit deinem Trost meinst, dass wir auch eine Perspektive haben. Und die bist immer du. Und zu dir sind wir unterwegs. Und unterwegs wollen wir noch so viele wie möglich aufglauben, einsammeln, mitbringen. Denn das ist die Zukunft. Du selber. Amen.